So. Wunderbar, sehr schön. Ein Versprechen wird ausgelebt, aber ich habe gedacht, ich fange doch noch mal etwas anders an. Mir kam nämlich eine Frage in den Sinn. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du vielleicht nicht mehr lange zu leben hast? Was wäre dir dann noch ein Anliegen für die letzte Phase, die letzte Zeit? Keine Ahnung, wie lang es ist. Was denkst du? Im Hinblick auf deine Familie, im Hinblick auf deine Freunde, im Hinblick auf deine Arbeitskollegen vielleicht?
Ja? Ein Festle machen?
Briefe schreiben? Habe ich es richtig verstanden? Okay. Ja. Was soll denn drinstehen in den Briefen? Danke. In den Briefen soll drinstehen, das, was Gott ihr aufs Herz legt für die jeweiligen Adressaten. Den wichtigen Leuten Tschüss sagen. Wer sind die wichtigen Leute? Die man liebt. Noch eine Idee? Letzte Instruktionen geben. Genau. Diese Richtung 500. Ja? Du wirst nichts anderes machen? Also nichts Besonderes machen, einfach drauf zugehen. Okay. Gut, vielen Dank für diese kleine Umfrage und Input, Hilfe. Wir sind bei Kapitel 23 vom Buch Josua und da geht es genau um solche Dinge. Was Josua da macht in diesem Kapitel ist, er erinnert, er ermutigt und er ermahnt. Und ich fand das so spannend, im Lobpreis, in den Eindrücken kam das auch. Dieses Erinnern an den Bund und ich stehe zu dir und dieses Ermahnen, bleib dran. Ich fand das so, ich stand da hinten und war echt so ein bisschen geflasht, wo ich dann dachte, wow, das ist echt gut. Genau, darum geht es. Josua ist sich bewusst, dass er hochbetagt ist, dass er alt geworden ist, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und vor diesem Hintergrund versammelt er nun das ganze Volk. Ganz Israel, seine Ältesten, seine Häupter, seine Richter, seine Aufseher um sich und legt seine Verantwortung, die er als Leiter jetzt über viele Jahre getragen hat, übergibt er an andere. Es ist so eine Art Staffelübergabe und wir hören auch vieles über das Vermächtnis, was Josua an die verbleibenden Leiter gibt. Der Text ist ein bisschen länger und ich habe mir gedacht, wir lesen ihn aber trotzdem. Ich mache einfach zwischendurch manchmal so einen kleinen Zwischenstopp. Und damit wir uns so Stück für Stück durch diesen Text durchnavigieren. Und da sind wir dann auch schon bei Punkt 1. Jetzt. Punkt 1, die Szenerie, habe ich es mal genannt. Setting the scene, würde der Engländer sagen. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte, da dürft ihr übrigens auch mitlesen, verschafft hatte, vor allen seinen Feinden ringsumher und Josua alt geworden und hochbetagt war. Das ist die Rahmenstory. Er ist alt, er ist hochbetagt, nach vielen Tagen Ruhe oder nach denen Gott Ruhe geschaffen hatte. Und ich habe so gedacht, wow, das ist gigantisch. Der Krieg ist vorbei, der Sieg ist errungen, das Volk hat endlich Ruhe. Die starken Völker sind besiegt worden, die restlichen Versprengten aus diesen Völkern sind eigentlich keine wirkliche Gefahr mehr. Wir würden vielleicht sagen, das Leben ist in der Normalität angekommen oder vielleicht zur Normalität zurückgekehrt, aber für die Israeliten war das keine Rückkehr zur Normalität, sondern eine völlig neue Erfahrung. Die hatten 400 Jahre lang Sklaverei hinter sich, dann Jahrzehnte umherziehen in einer Wüste, dann Jahre des Krieges. Und jetzt eine völlig neue Erfahrung. Ruhe. Endlich Ruhe. Das ist ein schlechter Vergleich, aber ein bisschen musste ich an uns denken. Viele Jahre des Keine-Räume-Habens, jeden Sonntag auf- und abbauen, mal hier, mal dort. Meine, wir können für das alles dankbar sein, Gott hat uns immer versorgt. Aber plötzlich kam diese andere Situation. Wir haben plötzlich ein Grundstück, wir können bauen, wir haben Räumlichkeiten. Das ist eine kannten wir nicht oder lange nicht, haben wir lange nicht gekannt. Naja gut, jedenfalls sind hier viele Tage genannt, nach vielen Tagen, wo der Herr Ruhe geschafft hat. Und ich weiß auch nicht genau, wie viele Tage das denn jetzt gewesen sein sind. Sind das Wochen, Monate, waren es vielleicht auch Jahre? Könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall genug Zeit, um auch zur Ruhe zu kommen und auch ein normales Alltagsleben überhaupt mal aufzunehmen. Also die Äcker werden bebaut, das Vieh wird gezüchtet, wow. Kinder gehen in die Kindergärten und Schulen. Ihr seht schon, die gab es wahrscheinlich damals nicht, aber das wäre es bei uns. Kinder gehen in die Kindergärten und Schulen. Man trifft sich beim Einkaufen, auf den Spielplätzen, bei Festen. Man plaudert bei der Arbeit in der Kaffeeecke, gemütlich. Natürlich, man arbeitet auch, aber man ist zur Ruhe gekommen ein Stück weit. Man kann endlich den Gottesdienst feiern, wie man möchte, ungestört in den Hauskreis gehen, seinen Glauben leben. Völlig ungehindert, ungefährdet, alles ist so friedlich geworden. Und als ich dann so dachte, alles ist so friedlich geworden, dachte ich so, ach, das Nächste ist eigentlich nur noch die blanke Trägheit. Oder so, man kann sich so zurücklehnen, es ist so entspannend, es ist so, ach, so angenehm. Es ist ja auch was Schönes, wir genießen das ja auch, oder? Ich meine, es ist ja jetzt mal endlich die Füße hochlegen, endlich mal Ruhe haben, endlich mal zur Ruhe gekommen sein. Das Gefühl von Beschaulichkeit oder wohliger Bequemlichkeit, habe ich es mal so genannt. Und ich kann mir vorstellen, dass man in so einer Situation auch schnell dahin kommt, dass man sagt, dass man das für so selbstverständlich nimmt. Das geht uns ja auch so. Plötzlich ist man über Jahre in Ruhe und dann ist das irgendwie immer mehr eine Selbstverständlichkeit. Man nimmt das als gegeben hin. Und man wird vielleicht auch nachlässig. Aber in der Situation, in der das Volk Israel dort war, wäre Nachlässigkeit ein Fehler gewesen, weil diese Feinde waren ja immer noch, wenn auch nicht gerade eine Riesengefahr, aber sie waren ja da. Und die hatten bestimmt immer noch keine Freude daran, dass endlich die Israeliten da sind und sie endlich sich an ihnen freuen dürfen, weil sie ja so nett sind. Nein, die sind strange. Erstens mal haben sie meine ganze Familie ausgerottet vielleicht. Dann sind sie komische Leute, die irgendwelchen einem Gott hinterherrennen und meinen nicht akzeptieren, komische Feste feiern, seltsame Riten haben oder zumindest ja, vielleicht teilweise ähnliche Riten, aber sie definieren sie irgendwie anders. Da war bestimmt nicht gerade der Hang zur Freundschaft, hurra, die Israeliten sind da, sondern oh, Scheibenkleister, jetzt müssen wir mit denen auch noch klarkommen irgendwie. Also Freude war das sicherlich nicht. Und in diese Situation hinein ruft Josua jetzt eben das Volk zusammen. Und das lesen wir, da rief Josua ganz Israel zusammen, seine Ältesten, seine Häupter, Richter, Aufseher und sagte zu ihnen, ich bin alt geworden und ich bin hochbetagt und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durchs Los als Erbteil zugeteilt nach euren Stämmen vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Josua erinnert sie alle nochmal daran, hey Leute, vergesst es nie, ihr wart es nicht, da die ihr euch da diese Ruhe verdient hättet oder erkämpft hättet oder sowas. Es war Gott, der das für euch gemacht hat. Und wir erinnern uns an so manche Geschichte, die wir in den letzten Wochen gehört haben, wo Gott das eindrücklich auch bewiesen hat oder gezeigt hat, damit es auch nicht vergessen geht, oder? Als er Felsbrocken vom Himmel wirft, sodass mehr durch diese Felsbrocken sterben als durch das Schwert der Israeliten, wie es dann heißt. Ne? Also das war eindeutig der Sieg Gottes. Oder Gott lässt die Sonne mal eine Weile stehen, bis die Schlacht gewonnen ist. Und all solche Dinge, das waren ja eindeutige Zeichen. Dieses Land, das ihr jetzt bewohnt und in Ruhe bewohnen dürft. Das habe ich, euer Gott, euch gegeben. Das habt ihr euch nicht selbst verdient. Hat Gott übernatürlich gehandelt. Es war sein Sieg und nicht der Sieg des Volkes. Also der große Sieg ist errungen, das Land ist verteilt, die Stämme nehmen das Land ein und jeder hat seinen Flecken Erde erhalten, für den er nun zuständig ist und Verantwortung trägt, jeder Stamm. Und zu dieser Verantwortung gehört es auch, die restlichen verbleibenden Feinde zu vernichten, zu beseitigen. Und da hinein gibt Gott durch Josua ihnen eine Verheißung, die wir auf der nächsten Folie sehen könnten, wenn wir sie denn hätten. Da heißt es, und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Was Josua ja hier sagt, ist, hey Leute, und vergesst nicht, also ihr habt erlebt, wie Gott ist und seid sicher, er ist, auch wenn ich nicht mehr in Amt und Würden bin oder vielleicht auch nicht mehr lebe, er ist immer noch derselbe. Ihr müsst euch da keine Gedanken machen. Es ist immer noch derselbe Gott, der für euch kämpft, der den Sieg erringt, der für euch sorgt. Und jetzt kommt's. Sie haben auch eine Aufgabe in dem Ganzen. Und der Text ist jetzt der richtig lange Text. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist. Dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen. Ihr sollt nicht bei ihnen schwören, ihr sollt ihnen nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten, sondern dem Herrn, euren Gott, sollt ihr anhängen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben. Ihr aber, niemand hat vor euch standgehalten bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben und sie werden euch dann zum Fangnetz, zur Falle werden, zur Geißel in euren Flanken und zu Stacheln in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land weggerafft werdet, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Aber es wird geschehen. Wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, dass der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat, ebenso wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land ausgerottet haben wird, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet schnell weggerafft werden aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Das ist starker Tobak. Das ist einerseits eine super Verheißung, der Herr wird für euch streiten, aber es ist auch eine krasse Warnung. Und es stellt sich die Frage, warum macht Josua das eigentlich? Was bewegt ihn eigentlich? Was bezweckt er damit? Und ich habe vorhin schon gesagt, im Grunde erleben wir hier eine Staffelübergabe. Also Josua sagt, er ist dann mal weg demnächst. Und er gibt die Staffel nicht an einen Nachfolger, so wie Mose damals ihm die Staffel übergeben hat und die Leiterschaft, sondern er spricht jetzt alle Leiter aus den verschiedenen Stämmen an und nimmt sie in die Pflicht und eigentlich durch sie das ganze Volk nimmt er in die Pflicht. Und die Aufgabe, die Botschaft, sein Vermächtnis quasi ist, dass das so wie er darauf geachtet hat, dass das Volk sich an Gottes Wort hält und an Gottes Regeln hält in der ganzen Zeit, Während er die Verantwortung trug, so sollen sie nun das in ihrem jeweiligen Einflussbereich machen. Und das führt mich zu meinen weiteren Punkten. Ich habe 3 weitere Punkte. Es waren 4 und ich dachte, ich muss das anders gruppieren, damit ich irgendwann sagen kann, ich habe 3 Punkte. Gott macht's, ist der nächste Punkt. Dann Gott traut uns was zu. Und der letzte Punkt, sei mutig und stark. Gott macht's. Bei den Israeliten ist uns das jetzt klar, oder? Wir haben es gesehen, wir haben es gelesen über Wochen. Gott hat alles gemacht. Gott hat absolut alles gemacht. Er hat das Volk Israel durch Mose aus der 400-jährigen Gefangenschaft befreit. Josua hat das Volk Israel ins versprochene Land geführt. Und beziehungsweise Gott durch Josua. Gott hat in diesem Land alle Feinde vernichtet. Gott hat Josua beauftragt, das Land unter dem Volk zu verteilen. Und nun soll das Volk dort zu Gottes Ehre und in Frieden und Wohlstand leben und die restlichen Feinde überwinden. Was hat das denn jetzt mit uns zu tun? Ich hole jetzt ein bisschen aus. Auch wir sind eigentlich in einer ganz ähnlichen... Ist das so schlimm, was ich sage? Oder es trifft die Herzen, ich weiß es auch nicht. Aber die gute Nachricht kommt jetzt, also ihr könnt ruhig bleiben. Auch wir waren Versklavte und konnten aus unserer Gefangenschaft nicht rauskommen, genau wie das Volk Israel in Ägypten. Bevor wir Christen wurden, waren wir, wie die Bibel sagt, unter die Sünde versklavt. Kein Entkommen, kein Entrinnen. Und das seit Adam und Eva im Paradies der Schlange mehr Glauben geschenkt haben als Gott und gegen Gott rebelliert haben. Und das ist Sünde, sich gegen Gottes Ordnungen zu widersetzen, aufzulehnen, Unglaube gegenüber seinem Wort und so weiter. Und das äußert sich natürlich dann auch in Lebensstil. Wir lesen in Römer 1, 29 und 31 über uns als natürlicher Mensch, als Nicht-Christ, als Ungeretteter, Versklavter. Langsamer sprechen? Lesen und sprechen, gut. Sind wir geknechtet in, oder leben wir Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit? Wir sind voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Wir sind Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Das ist eine Wahnsinnsliste. Ich hatte erst eine andere Stelle, die war kürzer. Da dachte ich, nee, die ist eindrücklicher. Weil die ist so brutal, wie sie uns beschreibt, als natürlichen Menschen. Und im nächsten Vers, in Vers 32, setzt Paulus noch einen obendrauf und sagt, und obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch noch Wohlgefallen an denen, die das tun. An die Gemeinde in Ephesus schreibt Paulus auch, dass der Mensch von Natur aus gar nicht anders kann, als so zu leben. Er ist tot in seinen Vergehungen und Sünden, heißt es in Epheser 2, Vers 1. Mit anderen Worten, aus dieser Sklaverei gibt es eigentlich kein Entkommen, außer jemand kommt von außen und greift ein. Und nun wissen wir, dass dieser jemand Gott selber ist. Weil dieser Rettungsakt, der da nötig war, den hätte ein Mensch ja gar nicht machen können. Das wäre völlig unfähig gewesen, weil er ja tot ist in seinen Vergehungen. Wie soll das ein Mensch tun? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist kamen überein, dass es Jesu Aufgabe sein würde, die von Gott Sohn selbst, um uns quasi aus unserer Ausweglosigkeit und aus der Macht des Todes zu befreien. Er nahm unsere Schuld auf sich und damit den berechtigten Zorn des Vaters. Und er hat unsere Schuld bezahlt. Warum? aus tiefer Liebe zu uns Menschen. Aus echter, unverfälschter, selbstaufopfernder Liebe. Und das lesen wir auch in Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und es ist wichtig, dass auch wir uns immer wieder daran erinnern, diese Rettung, dass auch wir Christen, die wir glauben und durch diesen Glauben Rettung erlebt haben, uns immer wieder daran erinnern, dass nichts und überhaupt nichts unser Beitrag dazu war, dass Gott uns gerettet hat. So wie Josua das Volk daran erinnert, dass sie das Land nicht erobert haben, sondern Gott hat es für sie getan. Wenn wir also an Jesus Christus glauben und uns auch ihm anvertrauen, uns ihm und seiner Autorität und seiner Führung unterstellen, dann haben wir die Zusage, oder dann wissen wir aus der Bibel, dass wir völlig neu gemacht sind, ein völlig neues Leben haben und quasi auf völlig neuem Grund stehen in unserem Leben. Wir wissen, 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wir stehen, wie gesagt, quasi auf völlig neuem Boden. Und ich fand auch, das ist wie so eine Parallele auch zu der Geschichte vom Volk Israel, die jetzt ein völlig neues Land haben, eine völlig neue Lebenssituation haben. Eine Lebenssituation, die sie vorher nicht kannten. So ein New Normal, könnte man fast sagen. So eine völlig andere Lebenssituation. Gott allein hat das getan und dazu haben wir selber nichts beigetragen und deshalb gehört auch die Ehre allein ihm und nicht uns. Das ist in diesen Dingen, das ist aber auch in den alltäglichen Sachen so. Und ich habe darüber mir auch ein paar Gedanken gemacht, was sind denn so für uns als Einzelne, für uns als Gemeinde, für wenn wir auf uns schauen, für uns als Familien auch, was sind denn da so Beispiele dafür, wo wir eigentlich sagen müssen, Moment, welchen Anteil habe ich tatsächlich an den Sachen? Ein paar Beispiele. Eins habe ich vorhin schon genannt. Als Gemeinde durften wir jahrelang Gottesdienste feiern. Im Haus der Volksbildung, in der Hans-Thomas-Schule, im evangelischen Gemeindehaus. Das hat Gott uns gegeben. Das haben wir uns nicht verdient, das haben wir uns nicht erkämpft. Wir sind da nicht einfach reingegangen. Wir durften höflich anfragen. Wir hätten auch ein Nein hören können. Wir haben ein Ja gehört. Das hat Gott uns gegeben. Wir bekamen dieses Grundstück. Alle, die dabei waren, können sich an die Story erinnern. Das hat eindeutig Gott uns gegeben. Wir konnten es finanzieren. Das hat eindeutig Gott uns gegeben. Wir konnten als Gemeinde über die Jahre immer wieder ein Segen sein für so viele. Die Türkei-Arbeit von Franks, Waisenhaus in Indien, das liegt schon ganz weit zurück. Trainings für andere Gemeinden oder für unsere Gemeindegruppen, die wir hier machen konnten. Das sind Dinge, die hat Gott uns in die Hand gelegt. Wir konnten Ferienprogramme machen für Kinder seit vielen, vielen Jahren, immer wieder mit allen Problemen, die vielleicht auch damit verbunden waren. Aber das hat alles, das Verdanken, das ist nicht unser Ding. Wir können auch nicht machen, dass die Kinder kommen oder dass irgendwelche Sachen passieren, sondern das hat Gott uns in die Hand gegeben und gesegnet. Auch in unserem eigenen Leben ist es doch so, dass ich lebe, dass ich am Morgen wach werde und aufstehen darf. Gottes Gnade, das hat Gott mir gegeben. Du hast einen Arbeitsplatz, den hat Gott dir gegeben. Du hast einen Ehepartner, hat dir Gott gegeben. Du hast Kinder, hat dir Gott gegeben. Du bist versorgt, hat dir Gott gegeben. Du bist Christ, haben wir schon gehört, verdanken wir einzig und allein Gott. Du hast bei der Arbeit vielleicht zusätzliche Verantwortung übertragen bekommen, genießt das Vertrauen von Leuten, das hat Gott dir gegeben. Und ich habe noch als junger Erwachsener hat mir mal jemand einen Vers nahegelegt und der hat mich die ganzen Jahre begleitet. Der steht in Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Und es hat mich demütig gemacht, Weil ich nämlich bis dahin immer so dachte, wann bin ich gut? Oder? Ich habe mein Studium gut hingekriegt, ich habe einen tollen Arbeitsplatz gekriegt, war alles gut, Familie gegründet, alles super. Ich dachte, boah. Und dann kam irgendwann zwischendrin dieser Vers und ich habe gemerkt, ja, okay, ich habe getan, was ich konnte, aber eigentlich verdanke ich alles allein Gott. Alles. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Logischerweise. Gottes Gnade hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst. Aber wenn Gott uns was in die Hand legt, dann sollen wir auch was damit machen. Gott ehrt uns mit seiner Gabe, die er uns gibt, und wir ehren ihn durch den Gebrauch dessen, was er uns da gegeben hat. Und das führt mich zum dritten Punkt. Gott traut uns was zu. Das Volk Israel hatte einen Auftrag. Es sollte dieses Land in Besitz nehmen. Was heißt das? Na gut, wir hatten es auch schon ein bisschen angeguckt. Das heißt, anfangen Felder zu bauen, bebauen, Vieh züchten, Häuser bauen, Siedlungen gründen, Dorfgemeinschaften, auf dem Land leben, auf dem Land Gott ehren, zu Gottes Ehre leben, die Feste feiern, die Gott sie gegeben hat. Das Leben, was Gott ihnen in Mose-Gesetz auch gesagt hat. Das hat ja Josua ganz klar gesagt. Weiche nicht ab zur Rechten, weiche nicht ab zur Linken. Guck dich, was die anderen machen. Mach das, was ich dir gesagt habe. Mach nicht das, was du bei den anderen siehst. Auch uns hat Gott in eine Gemeinschaft hinein gerettet. In die Gemeinde. Und Gott baut seine Gemeinde. Und als Christ sind wir Teil von dieser Gemeinde. Und Paulus beschreibt ja auch, dass wir als Gemeinde in Leib sind, als Leib funktionieren, zusammengefügt sind, dass wir einander brauchen. Und dann fragt man sich natürlich, okay, brauchen, wozu brauchen? Naja, um das zu leben, was Gott auch uns beauftragt hat zu tun. Und was hat Gott uns beauftragt zu tun? Es kommt mal ein Lehrer zu Jesus und fragt, was ist denn das größte Gesetz? Was soll ich denn tun? Und da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und diese zwei Gebote kannten die Israeliten auch. Aber Josua erwähnt das, fast das Gleiche, ja auch, wo er sagt, achtet mit eurem ganzen Leben darauf, dass ihr Gott liebt. Erinnert ihr euch? War ein Vers da drin. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Und den Auftrag, den Nächsten zu lieben, Jesus ja noch konkreter. Und das lesen wir in Matthäus 28. Entschuldigung. Den habe ich euch unterschlagen. Da beauftragt er uns, also seine Jünger, seine Nachfolger, allen Nationen von seinem Rettungsangebot zu erzählen, sie zu Jüngern zu machen, alle, die ihn dann aufnehmen, zu taufen, sie zu lehren, all das, was uns Jesus aufgetragen hat, zu bewahren, das heißt auszuleben und umzusetzen. Und da fangen unsere Schwierigkeiten ja häufig dann schon an. Weil da ist man vielleicht so, ein Beispiel bei der Arbeit. Und dann geht die Diskussion los. Ah, hast du gehört, da gibt es doch jetzt da die Diskussion in den USA, ob das Abtreibungsrecht wieder eingestampft werden soll, also Abtreibung wieder verboten werden soll. Und dann gehen die Diskussionen los, dann gehen die hoch. Und wo stehe ich dann in dem Moment? Welche Position vertrete ich dann? Wo ich doch eigentlich denke, Abtreibung finde ich auch eigentlich so per se nicht richtig. Aber habe ich dann den Mut, das auch zu sagen und von Gottes Wort nicht abzuweichen, sondern stur auf meiner Position zu bleiben, auch wenn sie unbeliebt ist und sicherlich Widerspruch ernten wird? Oder man lobt dich für deine christliche Einstellung, die du hast, und sagt, hey, ich finde es total gut, was du da machst. Dass du so deine Wahrheit gefunden hast, finde ich genial. Ich habe auch eine Wahrheit gefunden. Das ist ein bisschen eine andere. Und was mache ich jetzt? Bin ich jetzt so offen, dass ich sage, du, also meine Überzeugung ist, es gibt nur eine Wahrheit. Und vielleicht noch einen Schritt weiter. Und meine ist es. Das würden wir so nie tun, ne? Aber eigentlich ist das das, was uns im Herzen ja bewegt. Wir würden es wahrscheinlich nicht tun, weil wir viel zu höflich sind und viel zu zurückhaltend, aber eigentlich ist es das. Aber in dem Moment fangen wir schon an, Kompromisse einzugehen oder vielleicht lieber uns zurückzuhalten und zu sagen, ja, kann man doch so nicht bringen. Ich muss mit der Person ja noch zusammenarbeiten. Und ja, das geht dann vielleicht nicht mehr so einfach. Es ist schwierig. Und dann gibt es noch andere Beispiele. Die Thematik, ist Gottes Wort wirklich wahr? An dem Punkt würden wahrscheinlich wir noch alle sagen, ja, das glaube ich. Und dann wird es aber vielleicht konkreter. Ja, Moment mal. Heißt das, du glaubst wirklich, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat und am 7. hat er geruht? Da wird der eine oder andere auch noch sagen, könnte ich mir vorstellen, ja, glaube ich. Ich weiß, du hältst mich jetzt für naiv, aber glaube ich. Ich kenne auch Leute, die dann aber auch sagen würden, ja, das mit den 6 Tagen. Also ich glaube, Gott hat die Welt schon geschaffen, ob das jetzt 6 Tage waren oder 6 Monate oder 6 Jahre oder 6 Millionen Jahre. Da halte ich mich lieber raus aus der Diskussion. Und da fangen wir schon auch wieder an, schwammig zu werden. Und andere werden vielleicht sagen, ja, das ist wahrscheinlich nur bildlich gemeint. Oder wie verhält sich es mit der Behauptung, Jesus sei von einer Jungfrau zur Welt gebracht worden? Hey, glaubst du das? Also mir ist es kürzlich so gegangen, ich bin genau das gefragt worden und ich war so überrollt von der Frage, dass ich selbst auch in dem Moment, obwohl ich davon überzeugt bin, dass es natürlich so war, nicht in der Lage war zu antworten. Also ich kenne das selber, was ich da sage. Das ist auf Deutsch gesagt, scheiße war es. Ich habe es nicht über die Ecke gebracht. Und habe dann noch ein paar andere Sachen gesagt, sodass er merkt, okay, ich bin trotzdem so ein Fundi. Aber ich war schon in seiner Schublade irgendwo drin und habe dann gemerkt, wie schwierig das ist, in dieser Diskussion irgendwie zu bestehen. Da war noch eine andere Kollegin dann auch dabei, die auch schon ganz komisch guckte. Es ist nicht einfach. Wir sind so schnell dabei, Kompromisse einzugehen. Ist Abtreibung Sünde? Das haben wir vorhin schon gehabt. Ist ein Leben in Homosexualität? Wie stehen wir dazu? Moment, vorehelicher Sex findest du nicht okay? Was ist denn mit dir los? Also sei nicht so pingelig mit dem Lügen, das kann doch nicht so schlimm sein. Das sind alles so Storys, die kennen wir alle, nehme ich mal an. Also. Aber wenn wir die Wahrheit nicht als absolut vertreten und die Sünde nicht beim Namen nennen, dann werden die Leute um uns herum nie verstehen, warum Jesus gekommen ist und Errettung im Gepäck hat für sie, weil sie gar nicht wissen, wovon sie denn errettet werden müssten. Wenn wir die Dinge nicht klar beim Namen nennen und wirklich, so wie Josua auch sagt, nicht links und nicht rechts abweichen von dem, was wir aus Gottes Wort wissen, dann werden die Leute gar nicht merken, dass sie im Abseits stehen und eigentlich Hilfe brauchen. Wenn wir anfangen, Kompromisse bei Wahrheit und Sünde einzugehen, dann wird unser Zeugnis wertlos. So wie Josua zum Volk sagt, hey Leute, dann werdet ihr das Land verlieren. Wir lassen uns viel zu schnell, also ich mindestens, vielleicht noch der ein oder andere hier auch, aber wir lassen uns viel zu schnell einschüchtern und das sollten wir nicht. Denn die Leute, die uns da so kritisch hinterfragen, sind ja eigentlich genau die Leute, die wir auch erreichen wollen. Und wenn wir sie erreichen wollen, dann können wir sie nur mit absoluter Wahrheit erreichen und mit einer Klarheit dessen, was wir vertreten. Und sie sind ja auch nicht unsere Feinde. Sie kommen uns dann manchmal vielleicht schräg vor, aber sie sind ja nicht gegen uns. Sie sind ja wirklich Fragende. Sie sind Kritische und sie stellen die Frage vielleicht auch, sie machen uns vielleicht auch lächerlich, aber ja nicht, weil sie zwingend gegen uns sind. Das mag auch dabei sein, aber es ist nicht grundsätzlich so. Und unser Feind sind sie schon mal dreimal gar nicht. Sondern, das lesen wir in Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen die Leute, die uns da in Frage stellen, kritisch beäugen, vielleicht auch unter Druck setzen manchmal. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist der Feind, mit dem wir es zu tun haben. Und wie äußert er sich? Er äußert sich in vielen Dingen, die wir vorhin auch schon gelesen haben. Er kann uns angreifen, er kann uns auch angreifen mit Krankheit, er kann uns angreifen mit Bedrücktheit, mit Depression, mit Ängsten, mit Süchten, aber auch mit Zorn, mit Streitigkeiten, mit Zwist, mit Trennung untereinander, und den Beispielen, die wir vorhin eben auch schon gelesen haben. Aber auch durch Einschüchterung kann er uns angreifen. Er kann uns, und das kann ziemlich heftig gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir haben immer wieder mal so kleine Schlagbeispiele in der Presse. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es ein Jahr oder zwei her ist, da ging es darum, dass man gesagt hat, wir müssen ein Gesetz haben, dass wenn ein Arzt in einem Krankenhaus angestellt werden soll, dann muss er unterschreiben, dass er auch bereit ist, Abtreibungen durchzuführen. Ja, was macht denn jetzt einer, der das aus dem Gewissen heraus nicht kann? Der kann seinen Beruf nur noch eingeschränkt ausüben. Wir hatten solche Beispiele auch in England, in Deutschland, also das Beispiel war aus Deutschland. Wir hatten Beispiele in England. Das ist schon auch eine Situation, in die man kommen kann und die dann sehr existenziell wird. Also wie sehr schnell können wir da unter Druck kommen und auch dann dazu neigen, und das ist menschlich, auch Kompromisse einzugehen. Also das sind so Kampffelder, mit denen wir täglich rumkämpfen dürfen und müssen. Und Josua ermahnt, den Namen ihrer Götter, der Mächte der Finsternis, sollen wir nicht nennen, ihn nicht bei ihnen schwören, nicht ihnen dienen, sie nicht anbeten, also keine Kompromisse eingehen. Weil keiner von uns würde sagen, er betet diese Götter an. Aber dass man plötzlich abweicht und in diese Richtung denkt und Kompromisse eingeht, das passiert uns so schleichend und so schnell. Aber genau das ermahnt uns Josua hier, sollen wir nicht tun. Und es zeigt uns auch, Gott traut uns was zu. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er hat uns ja seinen Heiligen Geist in unser Herz gegeben. Wir stehen ja nicht einfach nur nackig in der Gefahrenzone, sondern Gott hat uns ja ausgerüstet. Er hat uns seinen Geist gegeben. Der führt uns in alle Wahrheit. Er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Er hilft uns in der richtigen Situation, das Richtige zu antworten. Er gibt uns die Worte, die wir brauchen. Darauf dürfen wir uns auch verlassen, darum dürfen wir ihn auch bitten. In Situationen, die wir kommen, wo wir dann merken, oh, jetzt bin ich aber überrumpelt, wie es mir gegangen ist mit dieser Jungfrauengeschichte. Eigentlich wäre es das Richtige gewesen, kurz innezuhalten, zu sagen, oh, Heiliger Geist, das brauche ich nicht wirklich. Und zu gucken, was gibt er mir jetzt und das einfach mal rauszuhauen. In der Erwartung, Gott weiß schon, was er tut und wird etwas bewirken. Er gibt uns Gaben. Er ermutigt uns. Er tröstet uns, er korrigiert uns. Er gibt uns im richtigen Moment die richtigen Worte. Und weil unser Kampf gegen Mächte und Gewalten geht, hat Gott uns auch ausgerüstet mit einer Waffenrüstung, mit der wir bestens gerüstet sind. Das geht uns nicht alles ans Leben gleich, wenn wir unter Druck geraten. Es ist schwierig. Aber wir dürfen uns verlassen, dass diese Waffenrüstung eine gute Rüstung ist. Nur Paulus ermahnt uns, dass wir sie auch tragen sollen. Den Helm des Heils, den Schutzpanzer der Gerechtigkeit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, umgürtet mit Wahrheit. Das Schwert des Geistes, das Wort in der Hand, Schild des Glaubens zu tragen, beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das ist eine ganze Klamotte, mit der wir, wenn wir sie komplett tragen, gut gerüstet sind für unseren Alltag. Und wir haben die Zusage, dass Gott auch für uns kämpft. Gott traut uns was zu. Und er sorgt dafür, dass wir unser Leben, unseren Auftrag leben können. Und das dürfen wir tun ohne Furcht, weder Furcht vor Widerspruch und heillosen Diskussionen, noch Furcht vor Angriffen aus der geistlichen Welt. Wir können und dürfen uns einfach an Gott halten. Und das führt mich zum letzten Punkt. Das habe ich alles schon übersprungen. Ich bin wohl, war sehr fleißig. Seid mutig und seid stark, ist der letzte Punkt. Und ihr erinnert euch sicher, das war das Thema mehr oder weniger von der ersten Predigt über das Buch Josua, die Eugen gehalten hat über mutige Leiterschaft. Und Gott ermahnte Josua ja mehrfach und hat gesagt, hey, sei mutig und sei stark. Das hat er dreimal gemacht. Und zum Schluss hat das Volk es auch nochmal gesagt und seine Leute und haben gesagt, aber vergiss nicht, sei wirklich mutig und stark und geh uns voran. Und Josua gibt diese Ermutigung an dieser Stelle auch an seine Leiter weiter. Das muss, glaube ich, doch ein bisschen zu weit. Irgendwo. Tja, das ist es. Sondern dem Herrn, eurem Gott, ihm sollt ihr anhängen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Und dann kommt's. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben. Ihr aber. Niemand hat vor euch standgehalten bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt 1000. Meine Güte, was ist das für eine Ermutigung, oder? Wir denken so oft so, ja, wir sind eher so der kleine Wurmfortsatz der Weltgeschichte. Und Gott sagt, nein, ihr seid nicht Schwanz, ihr seid Kopf. Oder? Und das sagt er ihnen, bevor er das ganze andere ausgeführt hat, wo er sagt, was es bedeutet, nachlässig zu werden. Er sagt, nein, Leute, vergesst nicht, ein Mann von euch jagt 1000. Also diese Furcht, dass wir verlieren können, ist völlig unbegründet. Und er führt ja dann auch aus, was es für das Volk Israel heißt. Dort nachlässig zu werden, würde heißen, in den verbliebenen Völkern aufzugehen und das wäre das Ende vom Schutz Gottes für das Volk Israel gewesen. Dann hätte er quasi seine Hand vom Volk weggenommen und das Volk wäre beendet gewesen. Und diese Furcht, die müssen wir nicht haben. Ja? Denn anders als das Volk Israel sind wir in Christus und in ihm ja eine neue Schöpfung, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und wenn Gott auf uns sieht, dann sieht er uns als rein und als heilig an und befähigt uns auch ein reines und heiliges Leben zu leben. Und das ist auch das, was er dann an Timotheus schreibt und sagt, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, das waren alles diese schlechten Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Lebe das Leben, zu dem Gott dich befreit hat und geh keine Kompromisse ein. Und ein allerletzter Punkt. Josua spricht hier zu den Führern des Volkes. Bist du ein Leiter, dann bist du nicht nur ein Koordinator von Aktivitäten, die er vielleicht im Hauskreis, in irgendwelchen Gruppen macht, sondern du bist ein Helfer für die, die dir anvertraut sind, ihnen zu dienen, ihren Platz, ihre Berufung zu finden und ihre Berufung zu leben. Und du bist mitverantwortlich zu helfen, dass es ihnen gelingt, zu lernen, ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben zu leben. Das ist unsere Aufgabe, die wir als Leiter haben. Ein Helfer sein, geistliches Leben zu leben und dann auch zu erleben, dass dieses Leben erfüllend ist. Und wenn du Leiter über dir hast, wie wir alle, dann achte deine Leiter als solche, die so etwas tun. Deinen Hauskreisleiter, deinen 60-Plus-Leiter, deinen Kindergruppenleiter, deinen Ressortleiter, deinen, was haben wir noch alles für Leiter? Gut, ich wollte, ja. Ja, ja, das darfst du sagen, genau. Find ich gut, dein Wurf. Nee, aber lass uns darauf achten, dass wir unsere Leiter auch als solche sehen, die nicht nur uns irgendwie dauernd blöd reinreden wollen, sondern die uns helfen wollen, ein Leben zu leben, das kompromisslos ist, das ein Leben zu Gottes Ehre ist, das ein Leben ist, das den Maßstäben Gottes, die wir in seinem Wort lesen, entspricht. Respektiere sie und unterstütze sie in ihrem Dienst. Amen.